Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir machen heute einen Jahresrückblick. Was waren die wichtigsten Trends des Jahres? Welche Companies waren die Gewinner und Verlierer? Und vor allem, wie haben eben auch unsere Lieblingsaktien performt? Was die Aktienperformance angeht, würde ich sagen, dass es insgesamt ein gutes Jahr war, aber nicht so gut wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir wirklich wahnsinnige Zuwächse, vor allem eben auch bei den Super 6. Wie wir gleich sehen werden, haben einige der Super 6 dieses Jahr sehr gut performt, andere eher so mittelmäßig. Und man muss auch sagen, dass die Stimmung trotz guter Ergebnisse insgesamt nicht ganz so gut war. Natürlich, weil wir im April das ganze Theater mit den Tariffs hatten, also mit den Zöllen von Trump und ja alles zwischendurch wirklich so in den Keller gegangen ist. Und insgesamt war ja auch das ganze Jahr immer geprägt von der Diskussion, ob es jetzt eine KI-Bubble gibt oder nicht. Und dementsprechend war die Stimmung immer so relativ verhalten. Aber dennoch glaube ich, wenn man in die richtigen Titel investiert hat, hat man auch dieses Jahr eine ziemlich gute Performance gehabt. Zuerst schauen wir uns die Jahresperformance der großen Indizes an. Da haben wir den S&P 500 mit plus 16%, den Nasdaq mit plus 20% und den DAX mit plus 21%. Das bedeutet also wirklich, dass der DAX dieses Jahr den S&P 500 und den Nasdaq outperformed hat. Man muss dazu sagen, dass der DAX dieses Jahr ziemlich konstant war. Also der war schon seit Frühling immer so plus 20% und seitdem ging es eher so seitwärts. Wohingegen wir ja beim Nasdaq und beim S&P 500 eher so eine Achterbahnfahrt hatten. Also es hat ziemlich gut angefangen, dann eben im April eher der Crash wegen diesen ganzen Trump-Zöllen und seitdem ging es wieder ganz gut nach oben. Und ich würde sagen, in Summe sind plus 16% und plus 20% ziemlich solide, aber letztes Jahr war das natürlich nochmal ein bisschen stärker, vor allem wenn wir uns nachher mal die Super 6 anschauen. Als nächstes schauen wir uns die Performance unserer Super 6 an. Nvidia ist dieses Jahr 32% im Plus, zwischendurch sogar nochmal deutlich höher gewesen. In den letzten Wochen hat es ein bisschen nachgelassen, aktuell steht ja die Aktie bei $178, zwischendurch war sie mal bei $212, aber es gibt ja sehr viele Analysten, die eben Kursziele von bis zu $350 ausrufen. Das heißt, da muss man aus meiner Sicht eben nur geduldig sein, bis vielleicht die Stimmung wieder ein bisschen positiver wird, was das ganze Thema KI angeht. Und dann wird ihr aus meiner Sicht auch wieder steigen. Aber dennoch, plus 32% für die größte Company, wertvollste Company der Welt, ist natürlich immer noch ein starkes Ergebnis. Als nächstes haben wir Apple. Die Apple-Aktie hat dieses Jahr um 10% zugelegt, hat ziemlich schwach gestartet, aber in den letzten Monaten wieder ein Comeback hingelegt, vor allem aufgrund der starken Verkaufszahlen vom iPhone 17. Aber in KI schwächeln sie natürlich immer noch. Der große Gewinner dieses Jahr, definitiv Alphabet. Die Google-Aktie ist dieses Jahr 62% im Plus. Also hat einfach mal Nvidia ums Doppelte outperformed. Dieses Jahr war ja die große Story von Google, dass sie einfach überall im Bereich KI sehr stark aufgeholt haben. Sowohl was deren Apps angeht wie Gemini, deren Modelle, aber eben auch die eigenen Chips, die TPUs. Dementsprechend ein super Jahr für Google-Aktionäre und die Aktie 62% im Plus. Als nächstes haben wir Microsoft mit plus 13% aufs Jahr gesehen. Dann haben wir Meta mit plus 12% und Amazon war die schwächste der Super 6 Aktien in diesem Jahr mit gerade mal plus 1%. Wir haben es ja vorhin gesehen, der S&P 500 war ja dieses Jahr 16% im Plus. Das heißt, von den Super 6 gab es alleine 4 Aktien, die den S&P 500 underperformed haben. Und das ist ja ziemlich außergewöhnlich, denn in den letzten Jahren waren wir es ja immer gewohnt, dass der S&P 500 gestiegen ist, aber natürlich der Zuwachs vom S&P 500 vor allem durch die Super 6 getragen worden ist. Das heißt, die Super 6, die haben natürlich immer den S&P 500 stark overperformed. Das heißt, wenn zum Beispiel der S&P 500 20% im Plus war, dann waren halt die Super 6 30 oder 40 oder sogar 50% im Plus. Dieses Jahr sieht's anders aus. Von den Super 6 haben tatsächlich eben nur Nvidia und Google den S&P 500 outperformed. Das heißt, wenn man in den S&P 500 investiert hätte, wäre man ausnahmsweise in diesem Jahr besser dran gewesen, als wenn man in Einzeltitel wie Amazon, Microsoft oder Apple investiert hätte. Ich spreche ja immer von den Super 6, aber mittlerweile gibt es ja auch noch andere Companies, die weit über eine Billion, also über 1000 Milliarden Dollar an der Börse wert sind. Und das wären natürlich Tesla, TSMC und auch Broadcom. Das heißt, wir haben eigentlich eine Super 9, 9 Companies, die über eine Billion Dollar wert sind. Die Tesla-Aktie ist dieses Jahr 21% im Plus, die Broadcom-Aktie 47% im Plus und die TSMC-Aktie ist 45% im Plus. Die drei haben dann eben auch den S&P 500 und den Nasdaq outperformed und die drei haben eben deutlich besser performt als Aktien wie Amazon, Microsoft oder Apple. Wie sollte man jetzt zum Beispiel die Gesamtperformance des Nasdaqs einordnen im Vergleich zu den Vorjahren? Der Nasdaq ist dieses Jahr 20% im Plus, letztes Jahr waren es 28%. Und im Jahr davor sogar 43%. Also etwas schwächer als letztes Jahr, deutlich schwächer als vor 2 Jahren. Wobei man dazu sagen muss, dass ja im Jahr 2022 die Kurse so stark eingebrochen sind, also post-Corona. Von daher war die Kurssteigerung im Jahr 2023 eben auch ein Rebound von dem schwachen Jahr in 2022. Und es war eben nicht so, dass die Börse in 2023 einfach so krass overperformed hat. Aber natürlich, der beste Zeitpunkt in Aktien zu investieren war tatsächlich vor ungefähr 3 Jahren, also im Herbst 2022, nach dem Post-Corona-Crash und ungefähr zeitgleich zum Start von ChatGPT. Und seitdem sind ja alle Aktien wahnsinnig gestiegen. Zum Beispiel Nvidia hat sich ja seitdem verzehnfacht. Natürlich aufgrund des KI-Booms, aber eben auch, weil wir in 2022 so ein schwaches Jahr hatten. Das war der Überblick über die Aktienkurse in diesem Jahr. Kommen wir jetzt einfach mal inhaltlich zu den Gewinnern und Verlierern. Das Ganze habe ich in drei Kategorien eingeteilt. Einmal die Gewinner, dann so ein bisschen neutral und natürlich auch die Verlierer. Fangen wir an mit den Gewinnern. Der größte Gewinner in diesem Jahr ist eindeutig Google. Google war ja vor ein paar Jahren fast schon totgeschrieben, weil man eben Angst hatte, dass Google eben in dieses typische Innovators-Dilemma reinverfällt. Das bedeutet, Google eigentlich als großer Marktführer müsste ja eigentlich auch die führende Kraft im Bereich KI sein. Tatsächlich haben wir ja beobachtet, dass ChatGPT ja einfach so einen rasanten Aufstieg hingelegt hat, wohin Google das Ganze ja so ein bisschen verschlafen hat. Dementsprechend hat die Google-Aktie ja auch stark stagniert und manche haben ja sogar vor einem Jahr noch gesagt, dass man den Google-CEO entlassen sollte. Dieses Jahr sieht das Ganze schon deutlich anders aus. Die Google-Aktie ist auf dem All-Time-High. Google ist die drittwertvollste Company der Welt und vor allem hat die Company in allen wichtigen Bereichen aufgeholt. Google ist ja die einzige Full-Stack-Company im Bereich künstliche Intelligenz. Die haben eben sehr gute Apps, wie zum Beispiel Gemini. Die haben dann eben ihre eigenen Modelle, das heißt Gemini als großes allgemeines Modell. Darunter liegen dann ja auch noch die Bilder- und Videomodelle, wie zum Beispiel Nano Banana und Veo 3. Die Google Cloud Plattform ist als Hyperscaler super gut positioniert im Vergleich zu Amazon Web Services und auch zu Microsoft Azure. Das bedeutet, auch da hat Google einen ziemlich guten Lauf. Die Google Cloud Plattform hat ja vor ein paar Jahren auch so ein bisschen gekriselt und heute mit dem Thema KI steht sie extrem gut da. Und ein ganz wichtiger Baustein bei der ganzen Google Story sind natürlich die eigenen Chips, die sogenannten TPUs. Wir wissen ja, die ganze Welt gibt hunderte von Milliarden für Nvidia GPUs aus. Fast alle, nämlich außer Google. Denn Google hat schon vor ein paar Jahren mit der Forschung an seinen eigenen Chips gestartet, hat mittlerweile ziemlich gute Chips, die natürlich für ihre eigenen Modelle optimiert sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass Google jetzt der neue Nvidia-Rivale wird, aber es bedeutet eben, dass Google unabhängig von Nvidia ist ein Stück weit und dass sie natürlich zu deutlich günstigeren Kosten jetzt eben auch ihre ganzen KI-Modelle trainieren können und natürlich auch das ganze Thema Inference deutlich günstiger hinbekommen als ihre ganzen Konkurrenten. Und das hat für Google zum Beispiel den Vorteil, dass sie theoretisch in Zukunft all ihre KI-Modelle kostenlos anbieten könnten, wohingegen ja OpenAI $20 für die Plus-Version verlangt. Denn Google hat eben den Vorteil, dass sie, wie gesagt, geringere Kosten haben. Und Google kann das Ganze ja auch noch viel besser monetarisieren, weil sie natürlich schon ein ausgebautes Werbenetzwerk haben. Ne? Google verkauft ja seit 20 Jahren Werbung. OpenAI macht das noch gar nicht. Das heißt, Google hat da einen riesigen Vorteil. So kann Google natürlich auch kostenlose Nutzer viel besser monetarisieren. Wenn sie das Ganze monetarisieren können, dann können sie natürlich auch bessere Services anbieten. Da hat OpenAI eben aktuell ein Problem, weil sie natürlich auf der einen Seite 900 Millionen Weekly Active User haben, auf der anderen Seite aber natürlich nur ein kleiner Teil davon dafür bezahlt. Bei den anderen Kunden verliert ChatGPT eben immer sehr viel Geld pro Nutzer, beziehungsweise sie könnten vielleicht einen besseren Service anbieten, wenn sie die eben durch Werbung monetarisieren könnten. Ein weiterer Gewinner sind die Waymo Robotaxis. Waymo ist ja ein Tochterunternehmen von Google. Ich bin vor 2 Jahren zum ersten Mal in diesen Waymo Robotaxis in San Francisco gefahren. Damals war ich natürlich super begeistert davon, habe mir aber gedacht, Mensch, das Ganze ist ja ziemlich cool, aber wahrscheinlich nur so experimentell, wahrscheinlich eben nur in San Francisco und vielleicht nur was für Early Adopter. 2 Jahre später sind diese Waymo Robotaxis schon richtig Mainstream geworden. In den USA expandiert Waymo in immer mehr Städte. Mittlerweile absolvieren sie 500.000 Fahrten pro Woche und die Nutzer, die vertrauen der Technologie schon so stark, dass sogar Eltern ihre Kinder alleine ins Robotaxi setzen, um sie eben zur Schule, zum Tennis oder zu anderen Aktivitäten bringen zu lassen. Waymo ist nach wie vor eine Tochter von Google. Der Wert wird auf $100 Milliarden geschätzt und ich könnte mir vorstellen, dass Waymo vielleicht sogar bald als eigenständige Company an die Börse gehen wird. Der nächste Gewinner, Anthropic. Anthropic ist ja schon seit vielen Jahren der große Rivale von OpenAI. Zunächst mal sah es ja so aus, als ob OpenAI diesen ganzen KI-Markt für sich monopolisieren würde, aber Anthropic hat da eine ziemlich schlaue Strategie in den letzten Jahren verfolgt. Und zwar hat Anthropic irgendwann mal gesagt, das ganze Thema Consumer-Chatbot, wie zum Beispiel ChatGPT, das überlassen wir einfach mal OpenAI bzw. Google Gemini. Anthropic hatte zwar mit Claude einen ziemlich guten Chatbot, aber die haben wahrscheinlich ziemlich schnell erkannt, dass das A, super kompetitiv ist und B, man vielleicht damit gar nicht so gut Geld verdienen kann. Und was Anthropic dann eben gemacht hat, ist, dass sie sich sehr stark auf das ganze Thema Enterprise konzentriert haben, vor allem auf den Bereich Coding. Das heißt, Anthropic ist extrem nachgefragt in Unternehmen, um dort zum Beispiel eigene KI-Lösungen zu bauen, vor allem wenn es darum geht, Software zu entwickeln. Und dadurch ist es für Anthropic auch einfacher, sich auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Denn wir sehen ja bei OpenAI, dass es da so ein bisschen drunter und drüber geht. Die müssen auf der einen Seite ja den ChatGPT-Chatbot skalieren. Dann haben sie eben Sora und andere Produkte. Die sind mal mehr oder weniger erfolgreich. Und Anthropic kann sich eben ganz klar nur auf diesen einen Use Case konzentrieren. Anthropic ist mittlerweile auch eines der wertvollsten Startups der Welt. Die aktuelle Bewertung liegt in den privaten Märkten bei $350 Milliarden. Noch im Frühjahr, also im März, lag die Bewertung gerade mal bei $60 Milliarden. Das heißt, die Bewertung von Anthropic in den privaten Märkten hat sich allein in den letzten paar Monaten versechsfacht. Und die $350 Milliarden Bewertung, das sind eben schon fast so viel wie die $500 Milliarden Bewertung, die ja OpenAI aktuell abruft für seine Finanzierungsrunden. Das bedeutet also, obwohl OpenAI und Sam Altman und ChatGPT natürlich tausendmal bekannter sind als Anthropic und deren Gründer, die Amodei-Geschwister, ist Anthropic zumindest auf Papier heute schon 70% so viel wert wie OpenAI. Und ich bin ziemlich gespannt, ob Anthropic auch nächstes Jahr an die Börse gehen wird. Da gibt es ja viele Gerüchte. Und falls sie an die Börse gehen, wird es auf jeden Fall auch einer der größten IPOs aller Zeiten werden. Ein weiterer Gewinner dieses Jahr ist die Company Broadcom. Broadcom ist ja eigentlich der größte Nvidia-Wettbewerber. Man denkt ja bei Nvidia immer, okay, der größte Wettbewerber ist AMD, weil die eben so grob das Gleiche machen, also GPUs. Jetzt ist aber so, dass Nvidia ja die GPUs herstellt, Broadcom sich aber eher auf die ASIC-Chips konzentriert, das heißt Chips, die eben genau für einen Zweck optimiert sind. Und in diesem Kontext muss man natürlich auch wieder Google nennen. Google hat ja die eigenen Chips, diese TPUs, über die wir vorhin gesprochen haben, aber die werden ja ganz maßgeblich von Broadcom mitgestaltet. Die Broadcom-Aktie ist dieses Jahr 47% im Plus, die Company ist 1,6 Billionen wert und damit eigentlich der größte Aufsteiger in den Top 10 dieses Jahr. Ein großer Gewinner dieses Jahr, Elon Musk. Egal, ob man ihn liebt oder hasst, man muss einfach zugeben, dass Elon Musk einfach unglaublich viele spannende Companies am Start hat. Und das Jahr hat für Elon Musk ja gar nicht gut angefangen. Die Sympathiewerte, die waren ja wirklich so im Keller, vor allem, weil er natürlich so stark mit Trump assoziiert war. Und die Tesla-Aktie, die hat auch Anfang des Jahres ziemlich geschwächelt. In den letzten Monaten hat er wieder einen ziemlich guten Turnaround hinbekommen. Zum einen konzentriert er sich ja nicht mehr so stark auf die Politik und hat sich auch ein Stück weit von Trump distanziert, so dass man eben Elon Musk und auch alle seine Companies nicht mehr ganz so negativ sieht, wie vielleicht noch vor einem Jahr. Die Tesla-Aktie ist wundersamerweise jetzt wieder auf einem neuen All-Time-High, also 29% im Plus. Frag mich ehrlich gesagt nicht wie. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 333. Zum Vergleich, Nvidia ist so bei 40. Das heißt, das KGV von Tesla ist wirklich mal 8-mal so hoch wie das von Nvidia. Ich glaube, dass Tesla grandios überbewertet ist. Aber trotzdem muss man sagen, dass Tesla eben nicht abgestürzt ist, zumindest die Aktie nicht. Und trotz schwächelnder Umsatzzahlen, was die Tesla-Elektroautos angeht, gibt es eben immer noch genug Leute, die jetzt eben an die Zukunft von Tesla glauben. Und die Zukunft von Tesla, die ist ja vor allem geprägt durch Robotaxis, selbstfahrende Autos und eben vor allem auch Robotics, also diese Optimus-Roboter, die Elon Musk ja schon bald in Serienfertigung auf den Markt bringen möchte. Wie viel davon jetzt einfach reine Ankündigungen sind und wann das Ganze dann wirklich auf den Markt kommt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich finde es trotzdem erstaunlich zu sehen, wie Tesla und Elon Musk auch dieses Jahr den Turnaround geschafft haben. Und man muss ja dazu sagen, dass Tesla ja wirklich nur eine Company aus Elons großem Imperium ist. Wir haben dann noch xAI, also quasi sein KI-Startup, das jetzt eben auch schon mit mehreren 100 Milliarden Dollar bewertet wird. Dann haben wir Starlink, also die Satellitenkommunikationstechnologie, die jetzt auch schon ziemlich Mainstream wird. Gerade gestern hat mir ein Freund aus München berichtet, dass er für sein neues Haus jetzt eben auch Starlink bestellt hat. Und dann gibt es eben noch SpaceX, also das Raketen-Startup von Elon Musk. Das soll nächstes Jahr an die Börse gehen, angeblich zu einer Bewertung von 1,5 Billionen Dollar. SpaceX wäre auf Anhieb dann eben schon so viel wert wie Tesla oder so viel wert wie Meta. Ob SpaceX dann wirklich diese 1,5 Billionen Bewertung dann halten kann, das werden wir dann sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass Elon Musk eben nächstes Jahr wirklich 2-Trillion-Dollar-Companies an der Börse haben wird, die er selbst gestartet hat. Also wirklich eine unglaubliche Leistung. Und deshalb ist ja Elon Musk auch mit großem Abstand wieder der reichste Mensch der Welt. Ein weiterer Gewinner sind die sogenannten Vibe-Coding-Tools wie Replit oder Cursor. Was sind Vibe-Coding-Tools? Vibe-Coding-Tools sind ja vor allem KI-Coding-Assistenten, mit denen erfahrene Entwickler sich sehr stark skalieren können. Also die haben damit quasi ein Team von Junior-Entwicklern, beziehungsweise auch Leute, die gar nicht programmieren können, können mithilfe von solchen Vibe-Coding-Tools eben schon erste einfache Apps, Landing-Pages oder auch Webseiten erstellen. Diese Vibe-Coding-Tools haben sich in 2025 stark durchgesetzt. Lovable aus Schweden zum Beispiel ist ja das am schnellsten wachsende europäische Startup aller Zeiten und Cursor hat mittlerweile schon eine Bewertung von 30 Milliarden Dollar. Und das Spannende ist eben, dass diese Vibe-Coding-Tools eben nicht nur für Hardcore-Programmieren eingesetzt werden, sondern zunehmend eben auch von Designern. Das bedeutet auch Leute, die mit Programmieren gar nichts am Hut haben, die sagen eben, okay, ich möchte ein bestimmtes Konzept jetzt eben mithilfe von Code visualisieren. Ich möchte daraus eine Animation bauen. Und das geht zum Beispiel mit Vibe-Coding-Tools wie Replit sehr gut. Das bedeutet, man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, dass Coding wirklich nur dieses Hardcore-Programmieren ist. Coding ist eher wie Creation. Coding ist wie Gestaltung. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Creator Economy sprechen, dann haben wir in der Vergangenheit ja vor allem über Content gesprochen, weil Content kann man eben relativ einfach erstellen, indem man zum Beispiel vor der Kamera ist, einen Podcast aufnimmt oder einen Newsletter schreibt. Aber irgendwas zu programmieren, das war ja immer eine ziemlich große Einstiegshürde. Mithilfe der Vibe-Coding-Tools wird das eben auch immer zugänglicher. Das heißt, wir werden eben immer mehr Creator sehen, die vielleicht in ihrem Leben noch keine Zeile programmiert haben, aber mithilfe dieser Tools dann eben wirklich extrem coole neue Software und Apps auf den Markt bringen. Wir werden also den Trend sehen, dass in Zukunft immer mehr Leute innerhalb von Unternehmen, aber eben auch Einzelpersonen zu richtigen Creatern werden und eben wirklich ganz produktiv coole Sachen bauen, die bislang eigentlich nur richtigen Programmierern und Designteams vorenthalten waren. Ein weiterer großer Trend dieses Jahr war das Investieren auf Sekundärmärkten. Was bedeutet das? Wir reden in der Regel ja immer über Aktien, das heißt, das sind Companies, die eben auch an der Börse erhältlich sind. Jetzt ist aber so, dass die größten Startups der Welt, wie zum Beispiel OpenAI, Anthropic und SpaceX, ja viele Jahre lang privat gehandelt werden. Das heißt, die sind noch nicht an der Börse und trotzdem möchte ja man gerne da rein investieren. Und da gibt es eben viele große Investoren, wie zum Beispiel aus dem Venture Capital oder Private Equity Bereich, die da wirklich über die letzten Jahre Milliarden reingepumpt haben. Die Frage stellt sich natürlich, wie können normale Anleger da partizipieren, das heißt da eben schon rein investieren, bevor die Dinge an die Börse gehen. Und da gibt es eben diesen Trend, dass eben Individuen eben jetzt schon da investieren können. Die Hürden sind allerdings ehrlich gesagt relativ hoch. Ich habe mich dann in den letzten Monaten viel damit beschäftigt. Meistens muss man relativ viel Kapital investieren, also zum Beispiel 100.000 Euro pro Ticket, was natürlich relativ viel ist. Und da haben wir natürlich das Problem, dass selbst wenn man jetzt die Anteile gekauft hat an SpaceX oder an OpenAI, dass man dann eben relativ lange warten muss, bis die vielleicht mal an die Börse gehen. Und bis dahin kann natürlich relativ viel passieren. Es könnte sein, dass die Dinger nie an die Börse gehen. Es könnte sein, dass es eben 5 Jahre lang dauert. Es könnte sein, dass dann in der Zwischenzeit die OpenAI-Bewertung eben abstürzt. Man zum Beispiel zu einer 500 Milliarden Dollar Bewertung investiert hat. Und das Ganze dann vielleicht nur noch 100 Milliarden wert ist. Und dann gibt es natürlich noch den Nachteil, dass solche Anteile nicht liquide sind. Das heißt, man kann die nicht einfach verkaufen, wie man das möchte, wie man das eben bei Aktien kann. Sondern wenn man da mal investiert hat, dann kann es eben durchaus sein, dass man da jahrelang nicht an das Geld rankommt. Auf eine gewisse Art und Weise ist das Ganze aber auch ziemlich unfair. Denn OpenAI und Anthropic sind ja mit die besten Companies, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und wenn die dann vielleicht wirklich mal 2026 an die Börse gehen, dann könnte man sagen, es ist fast schon zu spät in Anführungszeichen, weil dann die Bewertung einfach schon gigantisch ist. Das heißt, wenn man da erst als Aktionär reinkommt, dann hat man natürlich schon einen großen Teil der Wertsteigerung verpasst. In der Vergangenheit war es ja so, dass Companies wie Google oder Meta noch relativ klein an die Börse gegangen sind und man da immer noch relativ günstig einsteigen konnte und sich die Aktie auch in den letzten 10 Jahren dann ja irgendwie verzehnfacht hat. Wenn jetzt aber SpaceX für 1,5 Billionen an die Börse kommt, dann ist die Luft nach oben natürlich beschränkt. Denn selbst wenn SpaceX jetzt die wertvollste Company der Welt werden sollte, also so groß wie heute Nvidia, dann wäre es ja so gesehen nur eine Verdreifachung. Und selbst dafür bräuchte man ja eine ganze Menge Fantasie. Das heißt, solche Fälle wie ein Nvidia, also eine Aktie, die sich jetzt irgendwie verhundertfacht hat in den letzten, weiß nicht, 10, 20 Jahren, solche Fälle, die wird man eben in Zukunft weniger sehen, weil die Companies einfach in den privaten Märkten schon extrem hoch bewertet werden. Was bedeutet das jetzt für uns normale Anleger? Ich glaube, wenn man ein ganz kleiner Investor ist, dann ist es halt leider so, da kommt man dann eben nicht wirklich ran. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man dann vielleicht doch in diese Märkte investieren kann. Und zwar gibt es sogenannte Broker für solche Sekundäraktien. Man kann zum Beispiel über Anbieter wie Forge Capital dann eben zum Beispiel für 100.000 Euro in SpaceX investieren. Dafür muss man natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man muss schon relativ erfahrener Investor sein. Man muss auch relativ viel Kapital haben. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich über Services wie Roundtable zusammenzutun. Es wäre theoretisch möglich, dass sich jetzt 10 Freunde in einer Art Investment-Club zusammenschließen und jeder zum Beispiel 10.000 Euro investiert, um dann eben diese Ticket-Size von 100.000 für SpaceX dann eben auch zu ermöglichen. Klar, 10.000 Euro sind natürlich auch eine Menge Geld, aber natürlich immer noch deutlich machbarer als jetzt 100.000 pro Ticket. Wenn ihr euch also mit dem Gedanken beschäftigt, vielleicht mal in Companies zu investieren, die eben noch nicht an der Börse sind, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch da mal schlau zu machen, was eben Anbieter wie Forge Capital angeht, also diese Broker, über die ihr solche Anteile kaufen könnt. Und schaut euch auch Anbieter wie Roundtable an. Und über Roundtable kann man dann eben diese Investmentclubs gründen, wo man sich dann eben so zusammentun kann, um gemeinsam zu investieren. Nvidia war natürlich auch einer der großen Gewinner des Jahres. Nvidia wird das Jahr 2025 als wertvollste Company der Welt abschließen. Die Aktie ist knapp 30% im Plus, nicht ganz so stark wie letztes Jahr, aber als größte Company der Welt ist natürlich auch nicht mehr so einfach, so stark zu wachsen. Vor allem hat es Nvidia aber auch geschafft, seine Marktposition weiter auszubauen, obwohl es ja jeden Tag irgendwelche Schlagzeilen gibt, die eben sagen, okay, es gibt eine KI-Bubble, die Google-Chips sind besser, die AMD-Chips sind besser und so weiter und so fort. Man kann natürlich mit dem Namen Nvidia auch sehr gut Headlines generieren in der Presse, weil es eben einfach die größte Company der Welt ist und die meist gehandelte Aktie der Welt. Und der Aktienkurs, der war natürlich dieses Jahr auch relativ volatil. Anfang des Jahres gab es ja das ganze DeepSeek-Thema. Zur Erinnerung, bei DeepSeek war ja so ein bisschen das Narrativ, dass man jetzt in China eben KI-Modelle extrem günstig trainieren kann, weshalb man dann eben kein NVIDIA mehr bräuchte. Das war so das Narrativ. Es hat sich natürlich herausgestellt, dass das Ganze natürlich doch viel aufwendiger zu trainieren war, beziehungsweise dass DeepSeek natürlich nicht auf dem neuesten Stand ist, wie jetzt zum Beispiel die neuesten KI-Modelle. Aber der Markt, der reagiert dann immer relativ panisch drauf. Die Aktie ist dann erstmal stark runtergegangen. Dann hat sich wieder erholt. Im April kam dann aber das ganze Zollthema, weshalb die Aktie wieder runtergegangen ist. Dann ging es wieder stark nach oben. Dann war ja die große Diskussion darum, ob NVIDIA jetzt nach China verkaufen darf oder nicht. Zuerst hieß es nein, sie dürfen nichts verkaufen, dann wusste man es eben nicht genau. Aber vor ein paar Tagen hat Donald Trump dann eben bekannt gegeben, dass NVIDIA seine H200-Chips, also nicht die neueste Generation, also nicht Blackwell, sondern die letzte Generation, die Hopper-Chips, jetzt nach China verkaufen darf. Was auf jeden Fall sehr positiv für NVIDIA und auch für die Aktionäre ist, ist, dass Jensen Huang ja auch in den letzten Quartalszahlen ja schon einen Ausblick gegeben hat für 2026. Das macht er ja normalerweise nicht. Normalerweise wird ja immer nur Quartal für Quartal in die Zukunft geschaut. Aber jetzt hat er schon relativ offen darüber gesprochen, dass in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich Umsätze in Höhe von $500 Milliarden realisiert werden könnten. Und da steckt eben China noch überhaupt nicht drin. Und auch viele andere Initiativen, zum Beispiel mit OpenAI oder mit Anthropic, sind da noch gar nicht mit einberechnet. Das heißt, das könnte eben noch ein Bonus für die Zukunft sein. NVIDIA als Company, als Technologieanbieter und auch als Aktie ist top für die Zukunft aufgestellt. Aber es gibt natürlich zunehmend mehr Wettbewerb durch Companies wie Broadcom oder auch durch die Chip-Initiativen für Google, die sich eben unabhängig von NVIDIA machen wollen. Das waren unsere Gewinner des Jahres 2025. Ich fasse nochmal zusammen. Google, NVIDIA, Anthropic, Broadcom, Elon Musk und der Trend des Vibe-Codings gehörten auf jeden Fall zu den großen Gewinnern 2025 und eben auch das Investieren auf Sekundärmärkten für Companies, die noch nicht an der Börse sind. Wir kommen jetzt zu der neutralen Kategorie, also weder Winner noch eindeutig Loser. Und da haben wir 3 Kandidaten und das sind Microsoft, OpenAI und auch die Neoclouds. Fangen wir an mit Microsoft. Die Aktie ist dieses Jahr 14% im Plus, also ganz okay die Performance, aber hat wie gesagt den Nasdaq stark underperformed. Microsoft hat zwar Rekordzahlen hingelegt, was Umsatz und Gewinn angeht, trotzdem ist es narrativ nicht ganz so positiv, weil da eben nicht ganz so viel Innovation kommt. Man hat den Eindruck, dass eben die Kooperation mit OpenAI nicht mehr ganz so stark ist wie in der Vergangenheit, denn da war ja klar, dass sich Microsoft ganz stark als AI-Leader im Markt positionieren konnte, aufgrund dieser engen Kooperation. Und jetzt ist es eben so, dass OpenAI einfach nur noch einer von vielen Partnern von Microsoft ist, beziehungsweise umgekehrt. OpenAI hat eben seine ganzen Cloud-Computing-Dienstleistungen nicht mehr exklusiv bei Microsoft, sondern arbeitet auch noch mit vielen anderen Companies, wie zum Beispiel Oracle zusammen. Und dann gab es in den letzten Wochen ja auch noch viele Headlines darüber, dass Microsoft angeblich seine Umsatzziele, was KI angeht, nach unten korrigiert hat. Vor allem, weil eben Microsoft Copilot nicht ganz so beliebt ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ich selbst benutze Microsoft Copilot ja relativ wenig, da ich selbst ja nicht so viel mit Microsoft Office oder ähnlichen Sachen arbeite. Was ich aber sagen kann, ist, dass Microsoft Copilot natürlich relativ viel Konkurrenz hat. Auf der einen Seite natürlich durch ChatGPT, das heißt viele Unternehmen, die kaufen sich eben ChatGPT Enterprise, anstatt Microsoft Copilot zu benutzen. Und auch was das ganze Thema Coding und Enterprise KI angeht, setzen eben mittlerweile viele Companies auch auf Anthropic. Und ich glaube schon, dass Microsoft Copilot in Programmen wie Outlook oder eben auch bei Teams sehr nützlich sein kann. Aber aus meiner Sicht ist eben die Integration in Microsoft Excel oder auch in PowerPoint bei weitem nicht so stark, wie man sich das eben vorstellen würde oder wünschen würde. Und von daher Microsoft aus meiner Sicht jetzt kein großer Verlierer des Jahres, aber es hätte auch besser laufen können. Kommen wir jetzt zu OpenAI. ChatGPT ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre alt und natürlich haben ChatGPT und auch OpenAI die Welt total verändert, denn ohne ChatGPT gäbe es diese KI-Revolution in der Form nicht. OpenAI ist auch das wertvollste Startup der Welt und nächstes Jahr werden die an die Börse gehen, vermutlich zu einer Bewertung von $1 Billion. Dennoch muss man sagen, dass das Momentum und das Sentiment in den letzten 6 Monaten für OpenAI tendenziell eher negativ war. Und das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es ja so, dass die für die Zukunft eben schon unglaubliche Verpflichtungen aufgenommen haben, was den Aufbau von Datacentern angeht und auch den Kauf von Chips von zum Beispiel NVIDIA oder auch von AMD. Und man sich eben die Frage stellt, naja, wo kommt eigentlich das ganze Geld her? Und es gibt ja interne Businesspläne von OpenAI. OpenAI ist ja auch das am schnellsten wachsende Startup aller Zeiten vom Umsatz her. Keine Frage, sehr, sehr erfolgreich. Aber die müssen einfach so unglaublich stark wachsen in den nächsten Jahren, um eben diese Zukunftsziele realisieren zu können. Und da hat man ja insgesamt so ein bisschen Angst im Markt, dass das ganze KI-Ökosystem so ein bisschen wie ein Kartenhaus sein könnte, was halt sehr stark auf OpenAI eben basiert. Das heißt, wenn OpenAI eben nicht erfolgreich ist, dann könnten eben auch Companies wie Oracle oder NVIDIA große Probleme haben, weil die ja natürlich von einem Großkunden wie OpenAI auch stark abhängig sind. Des Weiteren muss man auch sagen, dass viele Produkte von ChatGPT in den letzten Monaten nicht ganz so gezündet haben. Also diese agentischen Features, die funktionieren aus meiner Sicht eben nicht so besonders gut. Das Sora-Videoprodukt ist definitiv schlechter als Veo von Google. Und auch beim Thema Bildergenerierung, da liegt eben OpenAI auch deutlich hinter Google zurück. OpenAI und ChatGPT, die machen eben ganz, ganz viele Sachen, haben natürlich das Ziel, mal die größte Company überhaupt aufzubauen. Aber ich habe den Eindruck, die verzetteln sich gerade so ein bisschen. Und dementsprechend eben auch gerade der Code Red von Sam Altman, dass man sich doch bitte sehr nur auf ChatGPT konzentrieren soll und vielleicht nicht auf andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Hardware-Devices, die ja vielleicht Apple mal Konkurrenz machen sollen, oder vielleicht auch der Aufbau von Datacentern. Kommen wir jetzt zu den Neoclouds, die ich auch eher in die Neutral-Kategorie einordnen würde. Was sind nochmal Neoclouds? Neoclouds sind eben Cloud-Service-Provider, die sich vor allem auf das ganze Thema KI-Infrastruktur spezialisieren. Das heißt eben nicht so ganz große Anbieter wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure, sondern die kleineren Player wie zum Beispiel CoreWeave und auch Nebius. Und die Idee dahinter ist ja, dass diese Companies sehr gute Beziehungen zu Nvidia haben, dadurch immer sehr früh an die besten Chips rankommen und gleichzeitig auch ein bisschen agiler darin sind, wenn es darum geht, neue Datacenter aufzubauen. CoreWeave ist ja im März an die Börse gegangen und der Aktienkurs hat sich dann innerhalb der nächsten 3 Monate erstmal verfünffacht. Das heißt, im Juni haben die eben ihr All-Time-High erreicht, bei $187. Aktuell ist die Aktie aber nur bei $69. Das bedeutet, die Aktie ist sehr stark gestartet, hat in den letzten Monaten aber auch stark nachgelassen. Und da muss man einfach mal sehen, was die Zukunft bringt. Denn viele kritisieren ja das Geschäftsmodell von diesen Neoclouds, weil man eben sagt, okay, das macht irgendwie schon total viel Sinn, weil natürlich wird KI-Infrastruktur wachsen und natürlich wird es da auch mehrere Anbieter geben, neben Amazon, Microsoft und Google. Auf der anderen Seite ist eben gerade so ein bisschen das Fragezeichen im Raum, wie nachhaltig das ganze Geschäftsmodell ist. Und für Aktionäre hängt es natürlich total stark davon ab, wann sie eingestiegen sind, wie happy sie jetzt mit der CoreWeave-Performance sind. Leute, die zum Börsengang eingestiegen sind, die sind jetzt immer noch 70% im Plus, also super Performance. Leute, die natürlich auf dem Peak eingestiegen sind im Juni, die sind jetzt eben 60% im Minus. Also in diesem Jahr hat es natürlich einen riesigen Unterschied gemacht, wann man genau eingestiegen ist und welches Timing man hinbekommen hat. Langfristig glaube ich aber, dass Neoclouds auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben werden. Aber wie sich die Aktienkurse entwickeln werden, weiß ich nicht. Aber natürlich sind die Dinger viel volatiler, als wenn man jetzt in Titel wie Alphabet oder Nvidia investiert. Aber tendenziell könnten die Returns natürlich auch dafür deutlich besser sein. Also in der Neutralkategorie hatten wir jetzt eben Microsoft, OpenAI und die Neoclouds. Kommen wir jetzt zu den Verlierern. Da haben wir Apple, Amazon, Meta und Bitcoin und Crypto als Assetklasse. Schauen wir uns erstmal die Zahlen an. Die Apple-Aktie ist dieses Jahr 10% im Plus, die Meta-Aktie 12%. 12% hört sich zwar ganz okay an, aber Anfang des Jahres war die Aktie ja 40% im Plus, also in den letzten Monaten deutlicher Abwärtstrend. Die Amazon-Aktie, die ist wirklich extrem schlecht, also plus 1%, wirklich mit Abstand der schlechteste Performer von denen. Und Bitcoin ist auch dieses Jahr 9% im Minus, da hat man sich wahrscheinlich deutlich mehr erwartet, vor allem eben auch, weil die Trump-Regierung ja relativ kryptofreundlich ist. Amazon ist aus meiner Sicht einer der größten Verlierer. Wenn man sich das Thema KI anschaut, sollte man sich ja vor allem 4 Ebenen anschauen. Apps, Modelle, Cloud Computing und Chips. Amazon hat keine eigenen starken KI-Apps. Sie haben zwar diesen Rufus-Assistenten innerhalb der Amazon-App, aber ich glaube, den benutzen nicht wirklich viele Leute, beziehungsweise ist halt keine große Innovation. Dann hat Amazon keine eigenen KI-Modelle. Das überlassen sie anderen Playern auf dem Markt. Aber selbst hat Amazon da relativ wenig investiert. Im Bereich Cloud ist Amazon Web Services natürlich sehr stark, hat aber gerade im KI-Bereich starke Konkurrenz durch Microsoft Azure und die Google Cloud-Plattform. Und beim Thema Chips hat Amazon zwar seine eigenen Chips, nämlich vor allem diesen Trainium-Chip. Jetzt ist aber so, dass Anthropic ja einer der ersten Pilotkunden von Amazon war, was diese Trainium-Chips angeht, jetzt aber auch sehr stark mit Nvidia und mit Google zusammenarbeiten möchte. Das heißt, das ist jetzt aus meiner Sicht jetzt auch nicht das beste Signal für den Markt, dass diese Trainium-Chips jetzt die besten sind, die man da eben benutzen kann, wenn sogar der Referenzkunde mittlerweile nach anderen Alternativen sucht. In Zukunft könnte natürlich Amazon im Kerngeschäft immer noch stark von KI profitieren. Also zum Beispiel im Bereich Advertising oder natürlich auch durch Robotics, wodurch natürlich das ganze Thema Logistik nochmal deutlich effizienter wird und Amazon unglaublich viel Geld sparen könnte. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, in welche der Super 6 oder Super 9 würdest du am ehesten Geld investieren, dann wäre Amazon wahrscheinlich nicht auf dem ersten Platz bei mir und auch nicht auf dem zweiten und auch nicht auf dem dritten Platz. Das war der Recap für 2025. Wagen wir doch mal einen Ausblick aufs nächste Jahr 2026. Ich glaube, dass es natürlich weiterhin Sinn macht, in die Super 9 zu investieren, aber eben mit starker Gewichtung. Ich habe letztens auch mit Freunden drüber gesprochen Und da waren auf jeden Fall Nvidia und Alphabet mit Abstand die größten Titel im Portfolio. Und Titel wie Amazon oder Microsoft, die waren tatsächlich deutlich weniger stark gewichtet. Extrem spannend werden natürlich auch die Börsengänge im neuen Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass es im nächsten Jahr viele große IPOs geben wird. Also OpenAI, Anthropic, SpaceX, aber vielleicht sogar auch Companies wie Cursor oder Databricks, die auf den privaten Märkten sehr gut performen. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten. Wenn ihr nächstes Jahr in diese ganzen neuen Companies investieren wollt, dann legt mal ein bisschen Geld zur Seite und schaut, wann diese Companies auf den Markt kommen. Und wir werden natürlich rechtzeitig darüber berichten, wenn der IPO ansteht. Ein letztes Thema für heute. Welche Skills sollte man in 2026 aufbauen, um weiterhin am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein? Ihr wisst ja, KI verändert den kompletten Arbeitsmarkt und es wird ehrlich gesagt auch nicht unbedingt einfacher. Von daher ist natürlich ganz wichtig zu wissen, welche Skills sind eben wirklich relevant, denn wir haben ja nur begrenzt viel Zeit, nur begrenzt viele Ressourcen und die wollen wir natürlich möglichst gezielt investieren in die richtigen Bereiche. Ich sehe vor allem drei Arten von Skills. KI-Coding, KI-Design und alles rund ums Thema Personal Brand und Kommunikation. Über KI-Coding und Vibe-Coding habe ich ja schon ausführlich gesprochen. Ich glaube, das Beherrschen von KI-Coding-Tools wie Replit, Cursor oder Lovable wird immer wichtiger. Und ich glaube, das könnte wirklich der größte Return für uns alle im nächsten Jahr sein, wenn wir uns damit beschäftigen. Das heißt, wenn ihr über die Weihnachtsferien Zeit habt, dann setzt euch einfach mal hin, probiert diese Tools mal aus. Und ich glaube tatsächlich, dass man da karrieretechnisch extrem große Fortschritte machen kann, wenn man sich da eben rein vertieft, wenn man da wirklich mal 10, 20 oder vielleicht sogar 100 Stunden mal rein investiert. Das Schöne bei diesen KI-Tools ist ja immer, dass sehr wenige Leute die beherrschen. Das bedeutet, selbst wenn man die nur ein bisschen beherrscht, gehört man wahrscheinlich schon gleich zu den Top 1% in der Bevölkerung, was die Kompetenz bei diesen Tools angeht. Der zweite Bereich ist für mich KI-Design. Die KI-Design-Tools, die haben dieses Jahr wirklich einen riesigen Fortschritt gemacht. Sowohl im Bereich Video als auch im Bereich Bilder, beziehungsweise meistens sind sie ja kombiniert, dass man erstmal die Bilder erstellt, zum Beispiel mit einer Software wie Google Nano Banana und es dann eben anschließend animiert mit einem der verschiedenen Videotools. Da kann man mittlerweile so extrem gute und realistische Videos erstellen. Das könnten Werbevideos sein, das könnten Animationen sein, das könnten Avatar-Videos sein. Die Prompts, die werden aber auch immer komplexer. Das heißt, man kann sehr genau festlegen, wie ein Charakter aussehen soll, wie eine Szene eben auch aussehen soll. Man gibt eben nicht einfach nur ein, mach mal eine Szene von 5 Menschen, die in New York über die Straße laufen, sondern man kann eben sehr viel dann eben spezifizieren, in die Prompts dann eben auch Referenzmaterial eingeben und das Ganze dann eben auch mit technischen Parametern eben sehr gut spezifizieren. Das sehr gut zu beherrschen, ist aus meiner Sicht ein super wertvoller Skill. Das heißt auch da, wenn ihr im kommenden Jahr Power-User werdet, für Google Nano Banana zum Beispiel, dann ist es aus meiner Sicht einer der wichtigsten Skills. Ich glaube sogar, dass für die Mehrheit der Menschen das sogar noch ein bisschen zugänglicher ist, denn auch wenn KI-Coding schon super zugänglich ist, gibt es ja einfach Leute, die vielleicht sagen, okay, mit Programmieren habe ich irgendwie nichts am Hut, aber ich habe vielleicht eine Affinität zu Design und Gestaltung und für die sind eben diese KI-Design-Tools natürlich absolut perfekt. Also Top-Skill Nummer 2 fürs nächste Jahr, Designen mit künstlicher Intelligenz. Der nächste Top-Skill fürs nächste Jahr, Personal Brand und Kommunikation. Wir wissen ja, dass durch künstliche Intelligenz ja Fachwissen immer mehr zur Commodity wird. Ja, wir haben vielleicht 5 Jahre irgendwas studiert oder haben eben Berufserfahrung, aber das zählt so gesehen immer weniger, weil KI das natürlich im Zweifelsfall besser machen kann. Und deshalb wird es eben immer wichtiger, dass wir unsere menschlichen Stärken und Qualitäten noch stärker fördern. Und dazu gehört unter anderem natürlich eben auch Kommunikation. Die Kommunikation im Büro, die Kommunikation mit Kunden, mit Partnern, Verhandlungsskills, Kommunikationsskills, Präsentationsskills, eben auch Leute zu motivieren, Leute zu begeistern. Denn das sind ja alles Dinge, die die KI heute zumindest noch nicht so gut kann und die uns Menschen ja heute noch von der KI unterscheidet. Und diese Soft Skills, die werden aus meiner Sicht immer noch sehr stark vernachlässigt. Denn heute ist ja so, dass tendenziell nur Führungskräfte bzw. Public Speaker oder Content Creator sehr großen Wert auf diese Skills legen. Ich bin aber der Überzeugung, dass diese Skills nicht nur für 1% der Menschen relevant sind, sondern für 100% der Menschen. Und das bedeutet jetzt eben nicht, dass jetzt jeder LinkedIn-Influencer oder TikTok-Creator werden muss. Aber ich glaube, macht euch einfach mal Gedanken drüber, wie ihr eben eure Personal Brand, eure Expertenbrand im Jahr 2026 noch weiter ausbauen könnt. Das bedeutet, ihr wollt in dem, was ihr macht, einfach natürlich wahrgenommen werden als Experte, als Expertin. Dazu gehört natürlich auch Social Media. Das könnte ein Podcast sein, das könnte LinkedIn sein, ein Newsletter oder eben auch TikTok. Ich glaube, das Premium für diese Social Media Präsenz, die wird immer wichtiger. Gleichzeitig ist es ja so, dass je mehr das machen, desto mehr fällt es auch auf, wenn man es nicht macht. In den letzten Jahren war es ja so, dass es eher die Ausnahme ist, wenn man eben sehr stark auf Social Media präsent ist. In Zukunft macht es dann vielleicht jeder. Und wenn man es dann eben nicht ist, dann hat man einfach vielleicht weniger Wahrnehmung im Markt. Viele von euch, die spielen ja vielleicht eh schon mit dem Gedanken, mehr auf Social Media zu machen. Mein Impuls an euch wäre, okay, macht es auf jeden Fall. Denn im Zuge von künstlicher Intelligenz wird dann eben diese Personal Brand noch wichtiger. Und auch wenn ihr selbst zum Beispiel den Wunsch habt, eure Kommunikationsfähigkeiten noch weiter auszubauen, dann besucht alles an Kommunikationskursen, an Rhetorikkursen, was ihr eben auch belegen könnt. Lasst euch das von Arbeitgebern bezahlen oder investiert auch selbst in diese Skills. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass diese in Zukunft eben nochmal deutlich wichtiger werden. So, das war eine etwas längere Podcast-Folge mit dem Jahresrückblick und auch mit dem Ausblick auf 2026. Ich danke euch und der ganzen Community für den tollen Support im Jahr 2026, wünsche euch ganz frohe und schöne Feiertage, einen tollen Start ins neue Jahr und freue mich schon drauf, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder sehen und hören.